Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und wie immer sitzt mir die Jessie Fischer gegenüber.
Hi.
Hi Jessie. Unsere Folge, die hat heute einen sehr langen Namen. Es ist auch wieder ein bisschen eine Extra-Folge, die so ein bisschen aus unserem normalen Rahmen fällt. Die Folge heißt nämlich, eingeschränkt reitbarer Beisteller für gemütliche Ausritte abzugeben. Und das ist wieder eine Folge, die wir uns so überlegt haben, aus so Erfahrungen aus dem täglichen Leben heraus, was uns so begegnet und was uns so beschäftigt. Aber bevor wir jetzt mit der Folge starten, wir haben ja heute eine kleine Umfrage auf Insta gemacht, ob ich das überhaupt interessiert, wenn Jessie so ein bisschen aus ihrem privaten Reiterleben erzählt. Und die Aussage war ganz klar, ihr wollt mehr darüber hören und deswegen fangen wir auch damit an. Und die Frage, die ich mir jetzt für Jessie überlegt habe, lautet, Jessie, wir haben ja schon über Berittpferde von dir gesprochen. Heute interessiert mich, wie schaut es denn bei deinen eigenen Pferden aus? Welches deiner eigenen Pferde ist im Moment für dich, also es ändert sich ja immer mal, aber im Moment die größte Herausforderung für dich und warum ist das so?
Also du hast ja schon einen guten Punkt gesagt, dass sich das ändert. Es ist nicht immer gleich. Für die, die es nicht wissen, ich habe 6 Stück. Die sind alle sehr unterschiedlich. Also sowohl in der Rasse als vom ganzen Charakter und ihren Bedürfnissen und so weiter sind sie schon sehr verschieden, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Dieses Muster fängt sich jetzt erst an rauszukristallisieren. Oder sagen wir mal so, der Typ Pferd, der mir einfach langfristig nah bleiben wird. Aber das ist eigentlich auch dieser Punkt, dieses Nahsein, das, was mich am, oder was für mich am schwierigsten ist, ist nämlich immer, wenn die Pferde sich schwer tun, gut in Beziehung mit mir zu gehen.
Okay, und welcher von deinen ist das im Moment?
Der Keks.
Okay, also der Keks ist ein 16-jähriger Araber-Wallach, ein doch sehr krasses Reha-Projekt. Jessie kann ja mal Bilder vom Anfang einstellen. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das Exterieur und dann auch, wie es sich im Gang so präsentiert hat, lange so geduldig akzeptiert.
Ja, nicht nur das. Also nur kurz für die, die den nicht kennen. Ich habe den kennengelernt nach mehreren Jahren Boxen, knascht sozusagen. Und der war ja eigentlich nicht handelbar, der hatte total Angst vor Menschen und ich habe die erste Zeit sehr viel Zeit damit verbracht, dass dieses Pferd überhaupt es ausgehalten hat, sich länger als wie ungefähr 20 Sekunden anfassen zu lassen. So ist ja auch der Name Keks dann entstanden, weil er sich mit Keksen hat bestechen lassen und dann flehmend, also wenn er die Oberlippe halt hebt, mich quasi angrinsend dem Keks genähert hat, aber nur mit der Oberlippe und nicht mit dem ganzen Körper. Und so wurde er dann zum Keks.
Ah, okay, schau, das wusste ich gar nicht. Okay, und jetzt, also warum so herausfordernd für dich? Wie meinst du das mit dem schlechten Beziehung gehen und was tust du dann, wenn ein Pferd schlecht mit dir
Beziehung geht? Naja, also dazu würde ich einfach mal sagen, im Grunde glaube ich, kann uns immer nur das triggern oder ist für uns schwierig, was uns selber nicht so gut gelingt. Und ich sag mal so, also ich meine, du kennst mich ja jetzt schon eine Zeit, ich kann sehr gut führen in der Rolle des Therapeuten, wenn ich neutral an jemanden hingehe, aber da lasse ich eigentlich die Emotionen ja ziemlich raus. Und ich würde mal sagen, dass ich mit meinen eigenen Emotionen, wenn die sehr überladen, egal in welche Richtung rauskommen, dann sind die immer sehr extrem. Und ich kann das dann je nach Phase gut oder weniger gut handeln. Deswegen bleibe ich sehr gerne in der Therapeutenrolle, weil da bleibe ich einfach neutral. Ja. Aber so können mich meine Pferde dann triggern, weil wenn die... Die gehen ja nicht in Kontakt über diese Therapeutengeschichte, sondern die gehen entweder in Beziehung oder die sind überall anders, aber dann sind die ja nicht nur woanders, weil die jetzt nicht in der Lage dazu sind, sondern weil ich gerade nicht in der Lage dazu bin, so gut zu kommunizieren oder den Raum so offen zu halten, dass die sich mir anschließen wollen. Also mental auch anschließen wollen, ja, nicht nur über sich körperlich verfügen zu lassen, in Anführungszeichen, sondern diese innere Bereitschaft einfach. Und an Tagen, an denen mir das einfach selber nicht gut gelingt, weil jeder hat seinen Alltag und jeder hat mal andere Stressoren, die auf einen so treffen, und manchmal gelingt es halt besser und manchmal gelingt es schlechter. Und dann springen die einzelnen Pferde halt manchmal drauf an. Und ich habe schon so ein paar Typen, also gerade meine Araber und Iberer, die sind da einfach viel hypersensibler. Deswegen finde ich die Warmblüter sehr angenehm tatsächlich. Also einfacher einfach vom Management in der Hinsicht, weil die da nicht so übersensibel drauf reagieren. Also ich würde nicht sagen, dass sie... Ich meine, du kennst es ja selber, du hast selber einen Iberer und zwei Warmblüter, aber das ist einfach ein anderer Typ Pferd, der geht da neutraler damit um, so würde ich sagen.
Ja. Ja, und hast du dann noch einen Tipp, weil ich denke, das kennen wahrscheinlich mehrere Leute, also vor allem wahrscheinlich Leute mit Iberern und Arabern. Das Schönste ist, wenn man einen Mix aus beiden hat, so wie wir zwei.
Ja, aber das ist doch ganz gut, wenn man den Mix draus hat. Vielleicht ist das sogar die Lösung. Der Trend geht ja eigentlich zum dritten oder vierten Pferd. Wenn es mit irgendeinem gerade nicht klappt, hat man ja noch was anderes zum Ausweichen. Und für alle die, die halt nur Iberer haben, dann sollten sie sich vielleicht noch einen Warmblüter dazu holen. Nee, Spaß beiseite. Ich denke, dass wir uns einfach, also ich meine, ich als Ausbilder und will ja, habe ja eine sehr klare Vorstellung von dem, was ich möchte, was gut für das Pferd ist. Und ich muss aber irgendwo ja auch akzeptieren, dass ich auch einfach nur Mensch bin und keine Maschine, und nicht jeder Tag ist gleich. Und ich glaube, wir dürfen uns alle den Druck rausnehmen, dass egal auf welchem Level wir jetzt gerade sind, vom Verständnis her, dass es nicht immer darum geht, alles perfekt zu machen. Das ist auch. Wir ein wenig mehr uns im Lot loslassen üben.
Ja. Okay. Danke, Jessie. Dann starten wir mit der Folge. Ich erinnere nochmal, eingeschränkt reitbarer Beisteller für gemütliche Ausritte abzugeben. Wie kommst du der Folge? Also es ist ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja eigentlich ständig dabei, nach Pferden zu gucken. Nicht, dass ich eins brauchen würde. Aber also bin eigentlich ständig, schaue ich so bei eBay Kleinanzeigen oder eHorses. Und was mir immer wieder begegnet, sind eben Pferde, die eigentlich nicht mehr voll reitbar sind, die Einschränkungen haben. Und dann abgegeben werden sollen mit dem Kommentar, sie eignen sich noch für gemütliche Ausritte. Und das ist dann immer der Moment,
wo du mir das Pferd schickst,
wo ich
und mich fragst, ob das denen ihr Ernst ist.
Genau. Denn die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, für wen ist der Ausritt denn dann eigentlich so gemütlich? Und ich habe so das Gefühl, dass auch ganz ohne bösen Willen total unterschätzt wird, was ein gemütlicher Ausritt, vor allem ein reiner Schrittausritt, einem Pferd abverlangt. Und ich dachte mir, dass das vielleicht eine gute Gelegenheit hier wäre, das ein bisschen zu erklären, weil wie gesagt, ich glaube, dass das ganz viele Leute mit den besten Absichten machen, mit dem Pferd einfach eine schöne Zeit verbringen wollen und auch denken, dass das für das Pferd uneingeschränkt eine schöne Zeit ist. Und deswegen dachte ich, widmen wir uns mal diesem Thema und wir fangen wie immer so ganz grundsätzlich an, weil es geht ja auch nicht darum, etwas zu verurteilen, sondern wir wollen es uns einfach nur angucken. Und Jessie, deswegen ist meine erste Frage, wie ist es denn so? Welche Belastungen muss ein Pferd bei einem Ausritt, vielleicht sogar einem Schrittausritt, denn so stemmen?
Naja, also je nachdem, wie lang halt so ein Ausritt dann auch gestaltet wird und wie gut passend die Ausrüstung für das Pferd ist und wie bequem die Füße für das Pferd sind, auf denen es da laufen kann, kannst du dir das ein bisschen vorstellen, wie wenn du einmal die Woche oder ja, lass es einmal die Woche meinetwegen sein, in die Berge fährst zum Wandern. Ne, sonst liegst du hauptsächlich auf der Couch rum oder gehst halt deinem Alltag nach, wo du dran gewöhnt bist an dieses, an das Belastungsausmaß einfach. Und wenn es durch die Stadt laufen ist, die 100 Meter von deinem Parkplatz bis zu deinem Büro, dann ist es das, was du gewöhnt bist. Und wenn du dich jetzt da einmal die Woche in die Berge begibst zum Wandern, dann wirst du merken, dass dich das anstrengt auf eine gewisse Art und Weise, weil du etwas von deinem Körper verlangst, was dein Körper ja sonst nicht leisten muss. Umso mehr du dich dann noch mit Gepäck belädst und die Route schwieriger wird, umso schwerer wirst du dir tun, das mit einer Leichtigkeit ist vielleicht das falsche Wort, wenn ich an Wandern denke, aber mit der nötigen Fähigkeit, das gut durchzustehen, ohne dass es dich massiv stresst und körperlich eigentlich überfordert. Und ungefähr so kannst du dir das vorstellen. Ich meine, die meisten Pferde von uns werden gehalten, leider viel zu lang in der Box. Ne, wenn die dann am Tag, was weiß ich, mal 2 oder 3 Stunden rauskommen auf ein kleines Paddock oder so, ist ja für manche normal. Besser sind die dran, die in einem Paddock-Trail oder was stehen, aber selbst diese Pferde haben ja in der Regel nicht genügend Bewegung. Das heißt, unsere Pferde sind eigentlich vom Körperlichen her in der Hinsicht ja schon gewissermaßen eingeschränkt und nicht trainiert. Und wenn ich jetzt hergehe und wir bleiben mal bei den Pferden, um die es ja jetzt hier geht, diese bedingt reitbaren Beisteller. Wer ist ein bedingt reitbarer Beisteller? Also was du suchst ja das ganz viel. Was unterscheidet diese Pferde von denen, die das eben nicht als Deklaration drin haben?
Ich denke, interessanterweise ist es hauptsächlich, dass sie nicht mehr funktionieren. Denn ich denke, wenn diese gleichen Pferde weiterhin funktionieren würden im Sport, wären sie nicht als bedingt reitbarer Beisteller abgegeben, obwohl sie vielleicht auch Befunde hätten. Aber in der Regel haben diese Pferde ja einen mehr oder weniger ausgeheilten Sehnenschaden. Sie haben vielleicht sogar irgendeinen Befund in der Wirbelsäule. Oder sie gehen nicht takt rein, also die takten dann oft. Haben vielleicht einen Befund in der Halswirbelsäule auch, das kommt ja auch häufig vor. Ja, oder sie waren eben mehrmals hintereinander verletzt und man geht davon aus, dass sie die sportliche Belastung nicht aushalten. Mhm. So, glaube ich, kann man diese Pferde ganz gut beschreiben.
Okay, aber im Grunde geht es ja um Pferde, die nicht in der Lage sind, etwas zu leisten. Und jetzt sollen die, je nach Gelände natürlich, spazieren gehen, im blödsten Fall mit zu engen Schuhen, mit einer unpassenden Ausrüstung, und dann noch Gewicht auf dem Rücken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich heute mit meinem Freund ins Fitnessstudio gehen würde und ich müsste, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, nur mit der Stange halt über den Schultern, die man hoch und runter stemmt, mit Kniebeugen.
Mhm. Gewicht heben.
Ja, aber es gibt ja verschiedene Formen irgendwie davon. Aber im Grunde ist es ja das, was das Pferd machen muss. Also wenn wir uns angucken, wie ein Pferd sich bewegt und welche Aufgaben die einzelnen Parteien haben, dann überträgt die Hinterhand über die Wirbelsäule die Energie nach vorne. Und die Schulter ist dazu da, um den Rumpf quasi zu stemmen, nach oben anzuheben und zu stabilisieren. Also das entspricht im Endeffekt dem, wie wenn wir die Stange heben müssen. Wenn ich das machen muss, je nachdem wie viel Gewicht mir da aufgeladen wird, schaffe ich da vielleicht eine Wiederholung davon. Aber ich wäre jetzt nicht in der Lage, mit meinem Hund spazieren zu gehen und diese Stange die ganze Zeit mit mir mitzuschleppen, weil ich irgendwann einfach diese, also ich werde, wenn mir die Kraft fehlt, dazu übergehen, dass ich sehr statisch versuche, Kraft aufzubauen. Aber umso mehr ich meine Gelenke dabei noch bewege, umso schneller werde ich ermüden und ich klappe eigentlich darunter zusammen. Also versuche ich mich darunter eigentlich statisch, also sprich unter einer Verspannung, einem gleichbleibenden Zustand zu halten. Ja, und wenn dieser Zustand halt mein Kontingent an Ausmaß, Haltefähigkeit überschreitet, dann klappe ich mit dem ganzen Ding, falle ich halt dann einfach zusammen, weil ich es nicht mehr halten kann. Und das ist der Moment, wo es dann auf die beim Pferd im Rücken auf die Wirbelsäule letztendlich geht.
Ja, also die fallen nicht hin, aber sie haben eine starke...
Ja, aber selbst das kann passieren.
Stolpern häufig, ja.
Aber im Grunde fallen die Pferde in sich zusammen, die Last kommt auf die Wirbelsäule und das ist halt abhängig vom Pferd und seinen Möglichkeiten. Also da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, jedes Pferd erschöpft da gleich schnell, sondern die Pferde haben ja unterschiedliche kompensatorische Möglichkeiten, aber irgendwann ist jeder erschöpft. Selbst der bestausgebildetste Sportler wird sich, wenn man auf diesem Pferd einfach nur rumlümmelt im Schritt, wie so ein Sack Kartoffeln, wird er es irgendwann nicht mehr halten können.
Und bei erschöpft werden wir dann ja vielleicht auch beim Stichwort Trage erschöpft im Falle des Pferdes.
Aber ich würde mal sagen, dass viele von diesen bedingt reitbaren Beistellern ja sowieso schon Merkmale einer Trageschwäche darstellen. Und
kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was ist so eine Trageschwäche und was sind Merkmale, wo sollte man hellhörig werden?
Also körperlich sehen können wir das, wenn die Vorhand anfängt, rückständig zu werden. Wenn es noch ausgeprägter wird, dann stellen die Hinterhand auch weiter nach vorne. Also das ist dann geht in die Richtung Bergziege, aber natürlich nicht so massiv, weil die versuchen quasi über Vor- und Hinterhand diesen Rücken noch irgendwie zu halten. Die Pferde bauen in der Oberlinie ab, also an Muskulatur ober der Wirbelsäule, am Rücken. Die kreieren vor der Schulter in der Mitte vom Hals ein Riesenloch, beziehungsweise die Muskulatur ist einfach dementsprechend unterentwickelt. Der Unterhals wirkt sehr stark prominent. Ein Axthieb ist eine Folge davon. Man sieht, wie die Brust einfach sehr verspannt und entweder nach vorne rausgeschoben oder nach unten weghängt. Beziehungsweise der ganze Rumpf ja letztendlich nach unten weggleitet. Die Rückenlinie kreiert sehr viel Schwung. Und in den meisten Fällen sieht ja auch das im Becken hinten der Übergang zum Kreuzbein, wo die Tuba Sacrale, die Kreuzbeinhöcker sind, die sehen sehr prominent aus. Das sind eigentlich so die markantesten Zeichen und umso schlimmer halt so eine Trageschwäche wird, umso deutlicher werden diese Merkmale. Was aber ganz spannend ist, du kannst auch ein Pferd haben, das all diese Merkmale irgendwie nicht groß zeigt und du kannst trotzdem ein trageschwaches Pferd haben. Und das kannst du ganz leicht eigentlich testen, indem du dich mit deinem Pferd in die Halle stellst und mit der Hand hinterm Widerrist, also die Hand auflegst auf dein stehendes Pferd und dann Druck reingibst Richtung Widerrist. Und dann guckst du oder fühlst, wie dein Pferd reagiert. Was schätzt du, was es für Möglichkeiten hat?
Ich denke, es kann nach unten hin ausweichen, also quasi so zusammensacken.
Ja, nach unten hin. Das würde definitiv sagen, dieses Pferd kann kein Gewicht halten. Das ist nicht bereit, dass wir uns da drauf setzen.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass es unruhig wird, im Sinne vielleicht von, es verlagert das Gewicht so von links nach rechts vielleicht.
Ja, in der Regel geht es dann auch damit einher, dass sie versuchen loszugehen. Also die Weichen, die fallen dem Gewicht dann so hinterher. Also wenn man die reitet, das sind oft Pferde, die man einfach ins Gelände im Schritt rausreitet. Du setzt dich halt drauf und die laufen so selbstständig, aber die laufen, weil sie sich einfach nicht mehr aufhalten können.
Und das Dritte, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie in eine noch stärkere Starte gehen, also eher so starren und vielleicht so versuchen zu halten.
Genau, die werden starr, die werden fest unter der Hand. Das ist im Endeffekt, hat dieses Pferd gelernt, mit Gewicht umzugehen, aber halt auf eine ungesunde Art und Weise. Also das wird man beim Reiten auch merken, dass die einfach nicht so durchlässig sind. Ne? Diese Losgelassenheit in der Muskulatur, die stellt sich da nicht ein. Die sind aber durchaus in der Lage, den Reiter gewissermaßen zu tragen. Man muss denen halt nur helfen, dass sie in diesen losgelassenen Zustand kommen und es in ein positives quasi ummünzen können. Was wäre für dich, wenn du jetzt daran denkst, die Idealvorstellung? Also wie müsste ein Pferd, das das Gewicht richtig gut tragen kann, wie müsste sich das unter deiner Hand, wenn du das testest, anfühlen?
Wie eine Feder, denke ich. Also ich müsste Druck ausüben, meiner Meinung nach, und dann müssten die Rumpfträger eigentlich anfangen, sich zu aktivieren und dann nach oben sich
gegen anheben. Gegen deine Hand eigentlich anheben, ja. Das wäre das Pferd, das das Tragen im, also aus dem Tensegritätsmodell heraus korrekt gelernt hat.
Okay.
Weil das sich, weil wenn wir über Tensegrität reden, geht es ja immer um das Aufspannen eines Körpers in sich und um den Ausgleich zwischen Druck- und Zugkräften. Und wenn du Druck reingibst, muss ein gesunder Faszienkörper sich darunter einfach nur mehr ausdehnen.
Okay, ich hake da gleich nochmal ein. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne noch zwei Sachen nachfragen, weil was man dann ja ganz häufig hört ist, ja, aber ich gehe ja nur im Schritt. Was würdest du darauf antworten?
Naja, im Schritt haben wir halt eine schwunglose Gangart. Und schwunglos bedeutet, dass die Pferde da auch am wenigsten Körperspannung brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt von dem Pferd ausgehen, das unter deiner Hand nach unten sich wegdrückt oder dann direkt losgeht, weil es das gar nicht aushalten kann und direkt ausweicht, dann kann dieses Pferd ja mit Druck in keinster Weise umgehen. Mal abgesehen davon, dass ich da eh nicht drauf sitzen würde. Aber wenn dieses Pferd jetzt noch im Schritt sich womöglich nur sehr langsam dahin bewegen soll, dann kann dieses Pferd einfach noch schlechter überhaupt eine Haltefunktion reinkommen über den Rücken. Denen hilft es dann eher, über einen Trab zu arbeiten, dass die einfach in eine gewisse positive Spannung halt auch reinkommen können, um überhaupt mal die dorsale und die ventrale Kette, also myofasziale Kette, zu aktivieren, um da ein positives Spannungsverhältnis herzustellen.
Ja, also die Frage war mir ein Anliegen, weil ich das nämlich auch oft mit Erstaunen sehe, dass die Pferde dann eine Stunde, eineinhalb Stunden im Schritt durchs Gelände gehen müssen. Und ich meine, meine Pferde, da ist wirklich auch sehr viel Luft nach oben im Trainingszustand. Aber zum Beispiel, ich merke das auch bei meinen Pferden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, man spürt es,
wann die nicht mehr halten können. Ja. Und dann trabe ich die oder galoppiere die und die haben dann wieder eine bessere Körperspannung und dann können die wieder besser Schritt gehen.
Der Keks ist da übrigens auch ganz witzig. Wenn man mit dem nämlich ausreiten geht und der kann das nicht mehr halten, dann diagonalisiert er ganz kurz.
Ah ja, auch gut.
Also so quasi, wenn du den Moment verpasst, dann muss ich mir kurz selber helfen und dann geht er im Schritt einfach wieder weiter.
Ja, aber das war mir ein Anliegen, das wirklich nochmal loszuwerden, dass dieses Schrittgehen keine schonende Gangart ist. Also das ist kein, man darf das nicht vom Mensch aufs Pferd übertragen, das ist kein gemütliches Schlendern.
Nee, vor allen Dingen nicht, wenn da einer oben drauf sitzt. Ja. Also das kann man machen, wenn man führt.
Ja, also das war mir nochmal wichtig. Und dann...
Aber da gibt's, glaube ich, auch Messungen dazu, dass selbst bei trainierten Pferden, ich weiß es nicht mal, in irgendeiner Studie habe ich das mal vor vielen Jahren aber mitbekommen, da ging es darum, ich glaube in meiner Geitner-Ausbildung war das, dass ein gut trainiertes Pferd kann maximal 20 Minuten Schritt gehen mit Reiter oben drauf und den halten.
Ja. Gut, ich finde, das kann man sich schon mal vor Augen führen. Und das Zweite, was ich auch noch wichtig finde, ist das Thema Gewicht. Es gibt jetzt sehr leichte Reiter, die dann aber auch oft sich denken, ja, aber ich bin ja leicht, ich kann ja auch auf das Pferd mit Rücken, also das Rückenprobleme hat, sitzen. Es gibt sehr schwere Reiter. Was ist denn dazu zu sagen?
Dazu ist zu sagen, dass du dass es vor allen Dingen also A, auf den Zustand des Pferdes ankommt, aber dann auch, wie gut kann denn der Reiter sich selber halten? Und so wie du dieses Schritt ausreiten, draufsitzen bezeichnest, ist das ja ein Reiter, der da nicht oben sitzt in einer Selbsthaltung und sich selber trägt, aber auf dem Pferd sitzt, sondern der da gemütlich sich wie aufs Sofa übertrieben reinlümmelt und sich durch die Weltgeschichte kutschieren lässt. Und da sind, also wenn man sich's vergleicht, dann ist einfach ein gut balancierter Reiter, der sich selber stabilisieren kann, mit 75 Kilo für das Pferd leichter zu handeln als 50 Kilo Kartoffelsack.
Ja, und ich sehe das übrigens auch kritisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich muss ja sagen, Kinder haben oft ein sehr gutes Körpergefühl, sind oft ausbalancierter als Erwachsene. Aber ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man dann sagt, ja, das ist ja nur ein Kind, das sich da drauf setzt, das ich da und dann führe. Also ich finde, klar, die sind noch mal leichter, die haben oft ein besseres Körpergefühl.
Ja, aber es macht trotzdem was. Also auch das ist wieder was, das kann jeder da draußen selber probieren, mal den Widerriss von so einem Pferd mit zwei Fingern zu nehmen und dann gucken, wie wenig es eigentlich braucht, um die hin und her zu schaukeln.
Genau. Okay, jetzt haben wir da ja schon irgendwie ein Problemfeld ausgemacht, aber es geht ja gar nicht darum, dass man nicht ausreiten soll. Also ich finde, Ausreiten hat ja auch viele positive Effekte, sowohl körperliche als auch psychische, die wir vielleicht dann auch noch benennen würden. Aber mir wäre jetzt die brennendere Frage, welche Voraussetzungen muss mein Pferd denn jetzt haben, damit ich guten Gewissens mit dem ausreiten gehen kann? Also was wären für dich so die Mindestanforderungen, wo man sich selber vielleicht auch fragen kann, erfüllt es mein Pferd, damit es mich gut durchs Gelände tragen kann?
Okay, wir reden mal davon, dass das Pferd grundsätzlich die Grundkommandos beherrscht, also in dem Sinne, wie man miteinander kommuniziert und sich sicher von A nach B bewegt.
Ja, ja.
Dass die Ausrüstung und die Hufe passen.
Also es das heißt, ein passender Sattel ist...
Definitiv. Wir haben einen ausbalancierten Reiter da oben drauf sitzen. Das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung. Und dann kommt es für mich drauf an, also zum Beispiel, ne, mein Fuego zum Beispiel. Ne, du weißt, der ist auch ein Rehab-Pferd. Der ist jetzt schon länger im Prozess. Für den ist es aber super schwierig. Das heißt, die Pferde brauchen für mich eine gewisse mentale Stabilität, um mit der Umwelt da draußen zurechtzukommen, um ansprechbar zu bleiben. Weil nur weil das Pferd vielleicht in der Bahn ansprechbar ist, heißt das nicht, dass es draußen so ist. Und bei dem ist es genau der Fall. Der tut sich draußen mental unheimlich schwer, weil der sehr schlecht die optischen, also die visuellen Reize und auch alles das, was auditiv auf ihn trifft, das überfordert den ganz krass, wenn da ganz viele verschiedene Sachen einfach auf ihn eintreffen. Und dann hat er keinen Zugriff mehr auf seinen Körper, dementsprechend ich, wenn ich da oben was tue und ihm helfen will, dass er sich tragen kann, auch nicht mehr. Und dann hält er das maximal 10 Minuten aus und dann merkt er, dass das bei ihm auf den Rücken geht. Also auf die knöcherne Struktur und dann kriegt er einen Wahn. Also das muss jetzt nicht bei jedem Pferd so krass sein, aber manche zeigen das ja auch nicht so sehr deutlich, sondern man sieht es halt an kleinen Geschichten vom Auge oder wie sich die ganze Mimik des Pferdes dann verändert oder auch der Gang oder sie fangen an zu stolpern. Das heißt, in erster Linie ist für mich wichtig, dass die Pferde draußen mental ansprechbar bleiben müssen. Egal wie gut der körperliche Zustand sonst wäre. Und dann müssen sie halt in der Lage sein, dass sie ja gewissermaßen mit Gewicht umgehen können. Und dann muss ich das halt anpassen. Also wie du gesagt hast, entweder muss ich halt dann meinen Ausritt so gestalten, dass ich immer wieder mit verschiedenen Gangarten spiele, um da einfach einen positiven Spannungszustand, also eine Aktivität im Pferd zu erhalten. Oder ich muss variieren zwischen ich reite, ich führe. Auch das wäre ja eine Option. Also es das heißt ja nicht, man kann nicht rausgehen, aber man muss halt gucken, was schafft das Pferd denn realistisch. Und umso mehr sich dieses Pferd halt dem angleichen lässt, dass es dieselbe Durchlässigkeit und Rittigkeit darstellen kann, wie das in der Bahn stattfindet, dann kann ich auch genauso meine Arbeit draußen verrichten und das sehr wertvoll für das Pferd gestalten, weil wir durch die verschiedenen Bodenuntergründe ja ganz andere Reize an den Körper auch setzen.
Ich glaube, die nächste sinnvolle Frage ist jetzt, also Ausritte können ja sehr positive Effekte haben. Welche sind es und kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, in welchen Fällen man auch ganz gezielt Ausritte nutzen kann? Also man muss ja nicht immer mit dem Ziel ausreiten gehen, aber ja.
Naja, zum einen ist es halt ein wirklich gutes Training mit verschiedenen Untergründen. Das heißt, der Körper muss sich an diese verschiedenen Untergründe permanent irgendwie neu anpassen. Wenn die Pferde barhuf gehen können, ist es richtig gut, weil der Huf einfach unheimlich viele Reize bekommt, auch für das ganze Hufwachstum, für den Abrieb. Also da würde jetzt die Ruth, die ja jeder kennt, jetzt von der Huffolge im besten Fall, die würde mir da zustimmen, weil Abriebssteuerung ist bei der Bearbeitung sehr, sehr entscheidend. Ja, also von dem her, von der ganzen Propriozeption, dann es ist für die Pferde halt weniger einengend. In der Bahn, egal wie groß die Bahn ist, haben wir halt einfach Wände und alles. Also das heißt, das Pferd ist ja, erfährt permanent Druck von außen. Auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht spürbar ist, aber jeder, der mal angefangen hat mit einem Pferd, das sehr unbeweglich ist und sehr unausbalanciert, die haben am Anfang schon sehr viel Stress, wenn die in eine Bahn kommen, weil die einfach gar nicht sich gut in dieser Bahn bewegen können, weil die permanent im Stress sind, dass sie mit dieser Wand die ganze Zeit kollidieren, weil sie nicht wissen, wie sie da eigentlich abwenden sollen. Und für solche Pferde hilft es einfach, dieses Freiheitsgefühl, dass da von außen einfach keine Wand ist, die das Ganze beschränkt, sondern da ist einfach grenzenlos Platz. Abgesehen davon ist im besten Fall draußen die Luft halt für die Pferde, also gerade mit den ganzen Atemwegsgeschichten, was ja immer mehr im Kommen ist, schon für die Lunge halt dementsprechend auch gut, wenn man jetzt draußen wirklich im Wald oder so halt unterwegs ist. Man kann wunderbar, wenn man hügeliges Gelände hat, kann man das wunderbar für Krafttraining mit nutzen. Also das Gelände bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich würde auch sagen, dass man sein Pferd im Gelände genauso ausbilden kann wie in der Bahn, wenn jetzt jemand gar keine Möglichkeit hat, auf einem Platz oder in der Halle zu arbeiten.
Ja, also was mir vielleicht noch ein Anliegen ist es, ich finde, man muss es halt differenziert betrachten. Also ich habe ja mit der Maxi ein Pferd, das sehr, sehr schief ist. Also ich finde, es wird deutlich besser. Aber als ich am Anfang mit ihr ins Gelände bin, ist die halt mit mir ständig in einem Pseudotravers gegangen. Und ich musste das ständig korrigieren, was jetzt schon mal die Annahme, das Gelände ist entspannend ad absurdum geführt hat. Genau. Aber naja. Das eigentliche Ziel, das man ja auch hat, mal ein Pferd über eine längere Strecke locker vielleicht vor sich hintraben zu lassen und sich auch so ein bisschen frei traben zu lassen.
Ja, aber das Pferd tritt dann da in ihrem Schief, ne?
Ja, eben. Das tritt in dem Moment ja nicht ein, wenn mein Pferd noch sehr schief ist, sondern weil der Effekt, den ich mit meinem Pferd hatte, war, wir sind einigermaßen gerade gestartet und nach einer Viertelstunde waren wir so schief, dass ich mir dachte, ich halte es mal aus, ich gehe nach Hause. Genau, also ich finde, man muss das halt differenziert betrachten, weil jetzt ist mein Pferd deutlich gerader und jetzt kann ich das wunderbar nutzen, dass ich eine längere Strecke frei vor mich hintrabe. Und wenn ich dann merke, okay, ich kann es nicht mehr halten, sie kann es nicht mehr halten, ja, dann pariere ich halt durch. Aber wir sind in einem anderen Stadium.
Ja, aber das heißt, ihr habt einfach in dem Zustand, den ihr körperlich ja besser herstellen konntet, eine gewisse Stabilität gefunden. Und das nehmt ihr einfach mit nach draußen. Und
ja, weil was ich nur auch gruselig finde, ist zu denken, ich mache jetzt das super Konditionstraining mit meinem Pferd im Gelände und ich trabe dieses Pferd dann 20 Minuten durchs Gelände, habe aber übersehen, dass mein Pferd wahnsinnig schief ist und eigentlich belaste ich ständig mein Pferd dadurch über, weil es ja nicht gerade ist und dann halt einseitige Strukturen überlastet. Also dann finde ich, ist dieses ganze Konditionstraining sehr kontraproduktiv.
Naja, du hast halt neben dem Konditionstraining über die Dauer den negativen Nebeneffekt, dass du dann mit Hufrolle, mit Zehengelenken, Arthrose, mit Fesselträger, Sehnenschäden etc. pp. Das sind die Strukturen, die dir halt kaputt gehen auf Dauer. Wenn dein Pferd immer in dieser Schiefe sich bewegt. Aber ganz ehrlich, Sarah, ich sehe da draußen sehr wenig Reiter, die die Schiefe ihres Pferdes wirklich irgendwann behoben bekommen.
Ja, ich glaube, ganz behoben bekommen ist jetzt auch ein sehr hoher Anspruch.
Das, ja, und es ist auch gar nicht so einfach, weil wir ja schon allein, wenn wir unser Körperinneres betrachten, ist das ja schon nicht von links nach rechts gleichmäßig aufgebaut, ne? Mit einer Leber und einem Herz. Und also das ist einfach nicht, es ist in uns schon keine Symmetrie angelegt.
Okay, jetzt... Ich habe das Gefühl, diese Folge, da haben wir doch den moralischen Zeigefinger sehr deutlich erhoben. Aber ja, ich finde, naja, ist so.
Naja, aber es ist nicht verkehrt, das mal so auf den Punkt zu bringen, weil die, also ich weiß immer nicht, was man sich dabei denkt, wenn man eigentlich jemanden hat, der krank ist, der wahnsinnig viel Unterstützung braucht, den einfach nur noch zu verbrauchen, wie so ein, keine Ahnung, weißt, wie so ein altes Auto, das schon aus allen Löchern pfeift und quietschend da vor sich hinrollt, wo du an der Ampel dann plötzlich deine Handbremse in der Hand hast und so gefühlt. Und man fährt es halt nur, bis es dann auf den Schrottplatz
geht. Aber ich glaube nicht, dass der Gedanke da
war. Nee, eben. Das ist nicht der Gedanke dahinter. Aber im Vergleich sind diese Pferde ja zu vergleichen wie dieses Auto, wo schon aus allen Nähten rausbricht.
Ja, ich weiß schon. Aber ich glaube, der Gedanke ist tatsächlich eigentlich, dem Pferd eine schöne Zeit zu verschaffen.
Ja, das definitiv. Aber da fehlt es halt einfach, glaube ich, an Wissen und an dem dafür sensibilisiert werden. Was braucht ein Pferd denn wirklich?
Und da komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, nämlich, auch das wird wieder nicht so pauschal zu beantworten sein, aber was kann denn ein sinnvolles begleitendes Training sein, wenn ich jetzt sage, ich will hauptsächlich ins Gelände gehen, aber ich will, dass mein Pferd es gut schafft. Wie kann ich meinem Pferd da jetzt sinnvoll helfen?
Naja, ich würde da für all die Menschen, die ja so arbeiten, einfach ein sehr ausgewogenes Programm fahren zwischen Longieren und Handarbeit, gymnastizierendes Reiten in der Bahn. Und da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Also man kann ja durchaus für jedes... Ja, für nahezu jeden Reiter, egal aus welcher Sparte er kommt oder auch was er leisten kann, kann man ja durchaus die Übungen so wählen, dass derjenige dem Pferd eine Bereicherung in dem Moment ist.
Ja, also ich würde dann auch eben sehr ermutigen, wenn man das Gefühl hat, ich bin reiterlich einfach nicht so super, dass ich meinem Pferd so weiterhelfen kann. Also ich würde das sehr zur gymnastizierenden Handarbeit und zum Longieren
Ja, raten. Damit kann man sehr, sehr viel helfen. Vor allen Dingen als Alternativprogramm zum Reiten.
Ja. Okay, also gibt es jetzt heute keinen pauschalen Tipp, sondern mehr so dieses Prinzip.
Ja, weil letztendlich diesen pauschalen, den differenzierten Tipp zu dem Ganzen ist ja wieder abhängig von, was habe ich denn für ein Pferd-Reiter-Paar.
Ja. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich am Ende unserer Folge angekommen. Wer vielleicht jetzt so ein bisschen Lust bekommen hat, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, ich habe ein sehr, sehr schiefes Pferd oder ich habe ein Pferd mit sehr, sehr speziellen Bedürfnissen, also ein Reha-Pferd. Ich würde meinem Pferd oder vielleicht auch anderen Pferden sehr gerne helfen. Da kann ich vielleicht ankündigen, die Jessie, die hat ja so ein Programm am Laufen, das nennt sich Trainingstherapeuten. Also man kann dort, kann bei der Jessie eine Ausbildung zum Trainingstherapeuten machen, wo es genau um diese Punkte geht. Also Jessie, vielleicht willst du noch ganz kurz sagen, um was es da genau geht und wann die Ausbildung wieder startet.
Die Ausbildung startet jetzt wieder im Herbst, die neue Gruppe. Und grundsätzlich geht es darum, das Pferd sehr ganzheitlich zu erfassen. Also es ist eine 3-Jahres-Ausbildung tatsächlich mit 25 Blöcken, glaube ich, und zwischendrin mit Praktikumstagen, wo wir die erste Hälfte der Ausbildung uns sehr intensiv mit Anatomie, Biomechanik, funktionale Anatomie mit Behandlungstechniken und Gelenktests und all den Dingen, die eigentlich diesen physiotherapeutischen Anteil beinhalten, abdecken, um einfach einen Blick und ein Gefühl dafür zu schulen, wie fühlt sich und wie sieht gesunde Bewegung aus, ganz unabhängig von Rasse, Alter etc. Und wie können wir da therapeutisch einfach schon mal helfen? Und die zweite Hälfte der Ausbildung ist dann sehr trainingsbasiert. Da gehen wir halt schrittweise von geführten Übungen, wo wir eine Bewegungsschulung, also es geht immer um Bewegungsqualität zu verbessern letztendlich, und vom Führen über das Longieren, über die Handarbeit, über bis zum Reiten dann letztendlich.
Da hätte ich eine Idee, Jessie. Wie wäre es denn, das wäre jetzt auch schön für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben nach unserer Ausrittfolge, und wie wäre es denn, vielleicht könntest du ja eine Übung einstellen, eine ganz einfache, die jeder kann, aber die seinem Pferd auf jeden Fall also zumindest eine kleine Verbesserung bringt. Vielleicht wäre das ja eine gute Idee, dann könnte man sich das vorstellen, wie sowas aussieht, und man könnte auch, also einstellen bei Instagram, bei unserem begleitenden Instagram-Kanal, für die, die es nicht wissen.
Du erinnerst mich halt nochmal dran.
Ich erinnere die Jessie noch. Okay, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und übrigens auch vielen Dank für das Feedback auf unsere Umfrage, weil wir haben da gleich jetzt auch neue Ideen gesammelt für neue Folgen. Also gerne auch jederzeit uns Bescheid geben, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt.
Gerne. Ja, oder irgendwelche Punkte, die Sie halt interessieren. Es waren ja jetzt doch noch ein paar Fragen, die, oder zu einzelnen Pferden, nur, welche nur Interesse hätten.
Genau, also einfach melden. Wir setzen das dann sehr gerne für euch um. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.